Der Begriff des gerechten Friedens, der leuchtet in diesen Jahren nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, finde ich, noch viel strahlender als vor einigen Jahren.
Dass wir herauskommen aus den Zuschreibungen, das habe ich ja schon eingangs formuliert, das brauchen wir jetzt in einer Phase, wo alle merken, dass die Gesprächsfähigkeiten eingeschränkt sind. Und wenn wir dazu irgendwie beitragen können, dass gemeinsam nachgedacht wird, so differenziert wie möglich, dann haben wir schon mit der Denkschrift eine ganze Menge erreicht.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.
Schon wieder sind 2 Wochen rum und das heißt, wir sind wieder am Start mit der neuen Episode von Dejan und Gregor Fragen nach Frieden. Wie immer mit mir, Dejan, dem Radiofahrer, und mit dir,
Gregor, Friedensbeauftragter in der Evangelischen Kirche Pfalz. Hallo.
Was wir da zum Beginn gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Friedenspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und zwar war das einmal die Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fers, und der Militärbischof Bernhard Fellenberg, die da gesprochen haben über die Friedensdenkschrift, die neue der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Ende letzten Jahres rausgekommen ist.
Das war im November, dass die veröffentlicht worden ist, bei der Synode der EKD in Dresden. Das war der Anlass.
Und wir fassen erstmal kurz zusammen, worum es dabei geht. Und wir tun das mit einer Meldung von der Homepage der Evangelischen Agentur der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, evangelische-agentur.de.
Die neue Friedensdenkschrift der EKD trägt den Titel »Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick«. Was lange währt, wird endlich gut. Nach einem jahrelangen Prozess der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und internationalen Herausforderungen, Krisen und Kriegen hat die EKD-Synode am 9. November 2025 in Dresden die neue Friedensdenkschrift verabschiedet. Dabei stellen sich wichtige Fragen. Welchen Stellenwert nimmt der gerechte Friede ein? Was bedeutet das Primat der Gewaltfreiheit heute? Und wo treffen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik aufeinander? Diese vielfältigen Fragen sollen in der Friedensethik aufgenommen und weiter interpretiert werden.
Ja, und genau das, was da im letzten Satz gesagt wurde, das wollen wir heute machen in der aktuellen Folge von Dejan und Gregor Fragen nach Frieden. Diese Friedensdenkschrift, die durchaus kontrovers diskutiert wird innerhalb der Evangelischen Kirche und auch darüber hinaus.
Miteinander in den Blick nehmen, genau.
Und dann starten wir gleich mit der ersten Kategorie, wo es darum geht, was unsere ganz persönlichen Fragen sind im Zusammenhang mit dem Thema, also mit dieser Friedensdenkschrift.
Fragen nach drinnen.
Ja, Dejan, und ich bin gespannt, tatsächlich erstmal von dir zu hören dazu, weil ich glaube, du hast mehr Abstand dazu. Ich habe ja einiges auch am Prozess, Entstehungsprozess dieser Friedensdenkschrift mitbekommen, werde davon auch gleich ein bisschen erzählen, aber wie ist es denn für dich quasi als Endverbraucher gewesen, dann dieses Schriftstück irgendwie wahrzunehmen?
Soll ich ganz ehrlich sagen, was mein erster Gedanke?
Ja, unbedingt.
Mein erster Gedanke oder verpackt in eine Frage war, was soll das? Also ich bringe es mal auf den Punkt, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber meiner Meinung nach wäre das eine Denkschrift, die jemand wie Roderich Kiesewetter oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Sönke Neitzel, also jetzt nicht unbedingt bekannt als diejenigen, die jetzt sich besonders für die Dimension des Friedens einsetzen, zumindest nicht so, wie man sie in Talkshows und so weiter erlebt, die gut so unterschreiben könnten. Und das ist für mich kein Qualitätskriterium einer Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche. Ganz massiv stört mich an dieser Denkschrift, dass taktische Nuklearwaffen, und das sind Massenvernichtungswaffen, zwar ethisch geächtet werden, aber 2 Sätze später gesagt wird, dass sie ja politisch durchaus nötig sein können, nämlich zu Abschreckungszwecken. Und da ist für mich persönlich eine rote Linie überschritten.
Ja, diese rote Linie teile ich. Ich glaube, heute ist es schwer, unsere Kategorien durchzuhalten. Ja. Wenn ich versuche zusammenzufassen, ja, dein nach drinnen wäre quasi irgendwas zwischen Überraschung und Entsetzen eigentlich darüber, ja, wie das Ergebnis jetzt ist.
Ja.
Ich habe bewusst zuerst danach gefragt, wie ging es dir denn, als du es bekommen hast, ne? Ja. Weil ich ein ganzes Stück von dem Vorprozess mitbekommen habe. Und der Prozess ist eigentlich in der Geschichte der EKD erst einmal einmalig gewesen. Weil es nämlich im Vorfeld dieser Veröffentlichung nicht nur die Arbeit quasi in einem stillen Kämmerlein von einer Runde Akademiker gab, die daran gearbeitet haben, sondern es gab im Vorfeld 4 Konsultationstagungen, also Akademietagungen waren das, auf denen verschiedene Aspekte reflektiert worden sind rund um diese Fragestellungen, die jetzt die Friedensdenkschrift bearbeitet. Und dann gab es ein Redaktionsteam, was die Ergebnisse dieser Tagungen und natürlich noch entsprechende reflektive Überlegungen zusammengefasst hat und das zusammengestellt hat. Und ich bin erstmal mit einer ganz großen Begeisterung über diesen Prozess eigentlich unterwegs gewesen und fand es fantastisch, dass die EKD sich jetzt quasi auf den Weg macht, da ein anderes Format zu wählen, das Ganze zu gestalten. Habe aber im Prozess immer wieder auch gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Auch für die Personen, die dann im Redaktionsteam waren, die mit Anforderungen von ganz verschiedenen Arten konfrontiert waren, das tatsächlich durchzuhalten. Und mein Hauptempfinden mit dem Prozess ist eigentlich so ein Verwundern und immer wieder Staunen und mich ein bisschen am Kopf kratzen, warum funktioniert hier was wie, bis hin zu der Frage, wie wird es eigentlich veröffentlicht, wer bekommt wann was zu lesen, wo es ganz viele Irritationen gab, auch bei meinen Kollegen, bei anderen Friedensbeauftragten in den Landeskirchen, weil wir erst mit der Veröffentlichung quasi überhaupt ein Papier in der Hand hatten, keine Möglichkeit hatten, uns vorzubereiten, um irgendwie dann eine Stellungnahme zu geben und so weiter.
Ja.
Da war ganz viel, was mich verwundert hat. Aber grundsätzlich diesen Prozessgedanken, ja, das als einen konsultativen Prozess zu gestalten, fand ich erstmal sehr gut. Und der findet sich jetzt, also diese Ambivalenzen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die finden sich auch in der Denkschrift selber wieder. Ich möchte es vielleicht an einem Beispiel deutlich machen.
Ja, bitte.
Bei der vorherigen Friedensdenkschrift der EKD von 2007, die hatte den Titel »Aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen«, war es so, dass im Vorwort, damals geschrieben vom Ratsvorsitzenden Bischof Huber, der Anspruch erhoben war, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu formulieren. Und die einleitenden Worte zu dieser Denkschrift haben einen ganz anderen Duktus. Da ist die Rede davon, dass es eigentlich darum geht, zur persönlichen Urteilsbildung einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Und das sind ja Welten von einem Anspruch, gesamtgesellschaftlichen Konsens abzubilden, hin zu dem sehr bescheidenen Gedanken, zur Urteilsbildung, zur Gewissensbildung letztendlich beizutragen. Und das Redaktionsteam hat es immer wieder kommuniziert, dass das, was sie da eigentlich schreiben, genau sowas sein will, wollte auch ursprünglich gar nicht, dass das als eine Denkschrift veröffentlicht wird, aber das war dann eine Entscheidung des Rates, dass es eben doch wieder eine Denkschrift gibt. Und das Redaktionsteam war eigentlich der Ansicht, eine Denkschrift in diesem Format, was so öffentlich daherkommt, ist vielleicht gar nicht das, was der aktuellen Situation angemessen ist.
Ja.
Und ich finde, diese Ambivalenz, die findet sich in ganz vielen. Und ich möchte aber in meiner Auseinandersetzung die Denkschrift erst einmal als das ernst nehmen, was sie jetzt selbst vorhat zu sein, nämlich als ein Beitrag zur Diskussion und nicht als eine Art evangelische Enzyklika. Das liegt mir sowieso total fern, das so wahrzunehmen, nehme aber sehr verwundert wahr, dass viele evangelische Christinnen und Christen in ihrer Auseinandersetzung und in ihrer Empörung jetzt auch über die Denkschrift eigentlich so ein Mindset haben, was ein bisschen in die Richtung geht, ja, das ist jetzt die evangelische Haltung. Und so würde ich es gar nicht einschätzen, sondern ich würde sagen, okay, es ist ein Diskussionsbeitrag, da ist vieles drin, was ich ernst nehmen, wahrnehmen kann, vieles, wo ich auch an rote Linien komme. Aber diesen Status einer evangelischen Enzyklika würde ich dem gar nicht zugestehen. Zumal es das vom Redaktionskreis her auch gar nicht will. Und der Rat zwar öffentlich wahrnehmbar spricht für die evangelische Kirche, uns das aber nicht katholisch macht.
Ich würde es auch gar nicht verstehen, auch die Denkschrift davor jetzt, als das ist das jetzt in Stein gemeißelt. Ich glaube, evangelischer, christlicher Glaube lebt ja immer auch von einer gewissen Vielfalt. Also man könnte fast sagen, Vielfalt ist ein evangelisches Kriterium. Aber das, was ich eben gesagt habe, da finde ich, müsste es ein Grundkonsens geben. Also das ist für mich die Sache mit den Atomwaffen. Man kann Man kann über die Sache mit dem gerechten Krieg diskutieren. Man kann auch mit diesem relativen Prä, was sie da dem Schutz vor Gewalt geben, was, finde ich, aber eine sehr eurozentrische Perspektive ist. Ich glaube, Menschen in Afrika könnten das eventuell ganz anders sehen, die von Hunger viel stärker bedroht sind, zum Beispiel als wir. Da kann man drüber diskutieren. Aber mir kam es so vor, als ob alles, was für mich auch so als Grundfeste von Kirche und auch von evangelischer Kirche steht, also ein Nein zu Massenvernichtungswaffen, auch das wird jetzt noch relativiert und aufgeweicht. Und es kann sein, unter bestimmten Bedingungen, dass es nötig ist zur Abschreckung der Besitz von nuklearen Waffen, wo man ja auch nochmal unterscheiden kann zwischen Besitz und Einsatz, wobei das vielleicht manchmal auch eine sehr spitzfindige Unterscheidung ist, weil
die Logik der Abschreckung ist ja nicht durchhaltbar ohne die Bereitschaft, sie tatsächlich einzusetzen.
Ja. Genau. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich auch denke, da spreche ich jetzt vielleicht auch als Öffentlichkeitsarbeiter, wofür braucht man uns noch, wenn wir selbst in der Situation nicht diejenigen sind, die zumindest da nochmal die rote Linie einziehen und sagen, Leute, passt auf, es kann als Ultima Ratio nötig sein, auch Gewalt einzusetzen, aber bitte ohne Massenvernichtungswaffen. Also für mich ist das so, das war auch so ein Erschreckensmoment. Das wäre jetzt eigentlich die zweite Kategorie für mich jetzt, ne, die Frage nach dazwischen. Wir machen uns selber damit ein Stück weit überflüssiger.
Ja, lass uns gerne in die zweite Kategorie wechseln.
Ja, wo es eben darum geht, die Fragen nach dazwischen. Was sind unsere Fragen, was das gesellschaftliche Miteinander angeht, die dieses Thema bei uns auslöst?
Fragen nach dazwischen.
Ja, also ich habe es eben ja schon mal angerissen. Für mich ist es, und das ist ja auch das, was andere Menschen, die sie gelesen haben, auch Nicht-Kirchenmenschen gesagt haben, wir machen uns ein Stück weit überflüssiger dadurch gesellschaftlich. Weil wer, wenn nicht die Kirche, sollte denn da zumindest so weit noch die Friedensfahne hochhalten, dass man sagt, bitte, wenn ihr schon... wenn es unbedingt sein muss, dass Gewalt ausgeübt wird, weil es vielleicht das kleinere Übel ist, dann aber bitte ohne Massenvernichtungswaffen.
Also ganz grundlegend, Massenvernichtungswaffen, nukleare Abschreckung ist für mich auch eine ultimative rote Linie. Da bin ich absolut null d'accord mit dem, was in der neuen Denkschrift des Rates der EKD da verlautbart wird. Nichtsdestotrotz verändert sich eigentlich von dem, was evangelische Linie in dieser Öffentlichkeit war, gar nicht viel. Ne? Wir hatten in der Synode 2019 eine ganz klare Abkehr von Massenvernichtungswaffen. Das erste Mal eine ganz klare Aussage dazu, dass das ethisch absolut null legitim ist. Haben aber zuvor diese Logik schon gehabt. Also die Heidelberger Thesen aus den 50er Jahren beschreiben im Prinzip genau das, was jetzt wieder da ist, nämlich die Vorstellung, dass es christlich so wohl möglich sein muss, zu sagen, wir wollen Frieden erhalten, dadurch, dass wir quasi auf nukleare Abschreckung setzen, als auch die absolute Verdammung und Ächtung von diesen Massenvernichtungswaffen. Das Interessante ist, dass sich in beiden Formulierungen, sowohl in den Heidelberger Thesen als auch heute, der Gedanke findet, dass das ein jetzt gerade noch so sein muss. Und die Frage eigentlich ist immer, wie kommen wir denn davon weg? Und deshalb würde ich auch sagen, selbst diese Formulierung macht jetzt evangelische Ethik überhaupt nicht überflüssig. Wir dürfen nur nicht denken, dass wir jetzt mit dieser Friedensdenkschrift irgendwie an einem Schlusspunkt wären, sondern eigentlich geht jetzt die Arbeit in ganz vielen Bereichen los. Eine Grundlogik der Denkschrift ist ja, dass wir militärische Gewalt nur und ausschließlich als Ultima Ratio ethisch rechtfertigen können. Und in dieser Friedensdenkschrift wird ein Stück weit ausformuliert, was bedeutet das? Wie sieht diese Ultima Ratio aus? Bis hin eben nach der Frage von Atomwaffen. Was aber in dieser Friedensdenkschrift gar nicht wirklich behandelt wird, und das ist in meiner Wahrnehmung für uns als Kirchen der viel größere Arbeitsteil, ist das, was davor kommt. Also die Frage nach dem Vorletzten. Wie kommen wir denn davon weg, dass irgendwie diese scheußlichen Waffen gerade in der Welt sind? Wie kommen wir denn davon weg, dass wir überhaupt in der Logik von Verteidigung, in der Logik von Abschreckung denken müssen? Wie sind wir denn friedensfähig? Was haben wir denn als Kirchen für einen Einfluss auf den Staat, auf die Bevölkerung? Wie tragen wir durch Friedensbildung zu einem friedlichen Zusammenleben bei und so weiter. Ja, das sind ganz, ganz viele Fragen, die eigentlich jetzt noch mal viel mehr fokussiert werden müssten im Anschluss an diese Friedensdenkschrift. Und ich nehme das eher als einen Doppelpunkt, wo ich viele Fragezeichen zu habe, war, aber die eigentliche Arbeit, die wir als Kirchen haben, die wir als Christinnen und Christen haben, die beginnt jetzt danach.
Aber wenn du sagst, das will die Denkschrift ja auch nach eigener Aussage sein, dass sie sozusagen, zu, was ich ja gut finde, ne, zur Gewissensbildung, zur Urteilsbildung beitragen will, wobei man dann natürlich, das sind glaube ich 147 Seiten.
Ne? Ja, und ich kenne schon einige Pfarrpersonen zum Beispiel, die mir sagen, sorry, 147 Seiten lese ich nicht und ich kann es total verstehen. Also das ist kein Format, was mal eben einfach für die persönliche Auseinandersetzung dient. Ne?
Genau, wobei es natürlich auch dem Thema geschuldet ist, dass man da das ordentlich unterscheiden will, das sehe ich alles ein, aber ich finde es gerade in der Zeit, wo zumindest nach meinem Erleben, das so ist, dass überall mit dem Säbel in Anführungsstrichen gerasselt wird. Ich meine, Roderich Kiesewetter war letztens wieder in irgendeiner Talk, ich weiß gar nicht, welche es war, gesessen und hat gesagt, das ist alles eigentlich noch viel zu wenig und wir müssen schneller und mehr. Und selbst Anton Hofreiter von den Grünen habe ich momentan fast nur noch mit, wir brauchen, oder in dem Zusammenhang mit, wir brauchen Waffen, 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 irgendwie in meinem Kopf. Ja. Gerade da finde ich sinnvoll, wenn da wirklich ein klarer Gegenpol gesetzt werden würde, gerade aus Gründen der Urteilsbildung, um das nicht auch wieder nur den Parteien der Ränder zu überlassen. Wir überlassen dieses Friedensthema ein Stück mehr den Parteien der politischen Ränder. Und das finde ich, ist auch eine ungute Entwicklung, weil da gehört es nicht hin, nur an die Ränder.
Ja, ich teile das nicht. Also ich würde immer in Anspruch nehmen, dass wir sehr wohl auf dem Weg sind, auch in auch als Kirche nach pazifistischen Wegen zum Frieden zu suchen. Ne? Und ich für mich sehe natürlich auch genau darin, das zu tun, meine Alltagsaufgabe. Aber es bleibt natürlich Herausforderung irgendwie, das zu gestalten jetzt im Anschluss an dieses Schriftwort, weil es eben in der Schrift selber nicht wirklich gestaltet ist, ja? Diese Fragestellung. Also insofern sehe ich auch, meines Erachtens lässt die Denkschrift ganz, ganz viel offen. Und tatsächlich ist es so, dass wesentliche Teile von dem, was wir jetzt gerade einfordern, dass es nicht drin ist, geschrieben worden sind.
Ah.
Und dann nicht in die Denkschrift gekommen sind, weil man eben auch versucht hat, in einem Format zu bleiben, was lesbar ist. Ja, ob das jetzt gut funktioniert hat, haben wir ja schon drüber nachgedacht. Ne?
Ja.
Aber es gab de facto quasi ein Kapitel genau zu der Fragestellung nach den Möglichkeiten ziviler Friedenssicherung zum Beispiel.
Das kommt fast gar nicht vor, ganz am Rande.
Nicht aufgenommen worden. Und es gibt Mitglieder der Friedenswerkstatt, die das auch öffentlich sehr deutlich bedauern. Ja, und nichtsdestotrotz ist das jetzt so der Ratsbeschluss und es bestärkt mich aber nochmal darin auch zu sagen, ja, das ist eben jetzt das, was zur Auseinandersetzung dient, aber es ist keine evangelische Enzyklika, es bremst mich nicht in meiner Arbeit für den Frieden und ich glaube, das muss es auch nicht.
Das wäre sozusagen noch, finde ich, die positive Folge davon, ne? Wenn sozusagen sich jetzt Menschen wie du oder alle Menschen von Kirche sich irgendwie angestachelt im positiven Sinne fühlen, da sich jetzt stärker zu machen für das, was vor der Ultima Ratio kommt. Oder kommen kann, um die Ultima Ratio zu verhindern. Ich meine, dieser eine Atomwaffenvertrag zwischen den USA und Russland ist jetzt gerade New State, hieß er?
New Start ist
ausgelaufen.
Letzte Woche, ja.
Es gibt noch keine Nachfolge.
Ja, Trump hat angekündigt, dass er jetzt was Besseres machen will und China einbeziehen will. Trump will immer alles besser machen, keine Frage. China hat keinen Bock, einbezogen zu werden aktuell.
Ja.
Da gibt es meines Erachtens noch nichts Neues und aktuell haben wir de facto eine Situation, wo nukleares Wettrüsten wieder vertraglich gesehen legitim ist.
Ja.
Und indem es möglich ist, unbeschränkt aufzurüsten, was eine Katastrophe ist. Ne?
Ja.
Wir haben in der letzten Woche in Landau zusammengesessen. Da war Konferenz für Friedensarbeit der EKD und in dem Zusammenhang ein Studientag, der gemeinsam veranstaltet worden ist von der Evangelischen Akademie der Pfalz, der Friedensakademie Rheinland-Pfalz und dem Friedensinstitut an der Hochschule, an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Und wir haben da Seitenblicke auf die Friedensdenkschrift, also Außenperspektive, eingefangen.
Ja.
Und hatten da Cesare Zucconi, der ist Vizepräsident der ökumenischen Friedensbewegung Sankt Egidio, die ist gegründet worden, also eigentlich als eine römisch-katholische Friedensbewegung im Anschluss daran, dass in Assisi interreligiöse Friedensgebete stattgefunden haben. Und es ist eigentlich jetzt eine interreligiöse Bewegung, die ganz praktisch im Thema Friedensarbeit unterwegs sind. Also die als Kommunität quasi weltweit im Einsatz sind, um diplomatisch, zivilgesellschaftlich diplomatisch zu wirken und auf dem Weg tatsächlich auch schon Frieden aushandeln konnten, dann eine sehr große Expertise und Erfahrung haben. Und dieser Vizepräsident von St. Egidio, Cesare Zucconi, hat ein paar ganz interessante Aspekte eingebracht in die Diskussion und hat zum Beispiel aus der Erfahrung eine Frage gestellt an das Konzept des gerechten Friedens.
Ja.
Ja, wir sprechen jetzt von Schutzverantwortung, Schutz vor Gewalt, also Voraussetzung dafür, dass die anderen Aspekte, die gerechten Frieden ausmachen können, überhaupt möglich werden. Und er sagte dann aus der Erfahrung heraus, Frieden darf immer auch ein bisschen ungerecht bleiben. Darf immer auch, er hat es so formuliert, Frieden muss manches Mal ein bisschen schmutzig bleiben, damit Frieden ist.
Ja. Ja.
Und das ist ja die ethische Abwägung, die eigentlich schon seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine immer wieder im Raum schwebt. Diese Frage, wann ist denn eigentlich sowas wie in Frieden gerechtfertigt? Ja. Wie viele Menschen dürfen denn für die Verteidigung sterben, damit sie Sinn macht? Das ist ja jetzt das Drama, in dem wir gerade drin sind, dass die Ukraine gar nicht mehr aufhören kann, sich selbst zu verteidigen in dem Maß, weil es die Opfer des bisherigen Krieges ungeschehen machen würde.
Ja.
Ja, oder
noch sinnloser.
Noch sinnloser machen würde, genau. Und Russland nicht aufhören kann zu kämpfen, aus der gleichen Logik heraus. Ne? Und die Frage ist, wie schmutzig darf denn Frieden sein, damit wieder Frieden ist? Und wann ist denn Frieden? Ne? Und wie viel Zugeständnis ist denn da nötig und möglich? Das ist ja die Frage, die wir die ganze Zeit diskutieren.
Und gibt es wahrscheinlich keine eindeutige Antwort drauf, sondern nur eine, die immer wieder neu erwägt werden muss oder neu überdacht werden muss von verschiedener Seite aus.
Na, es gibt mit Sicherheit keine pauschale Antwort darauf, ne? Sondern es bleibt immer der konkreten Situation und natürlich auch den konkreten Akteuren überlassen. Also es gibt ja dieses Wording, nur die Ukraine kann sagen, wann sie Frieden macht. Und das ist eine schwierige Aussage, weil es auf der einen Seite natürlich stimmt, die Ukraine ist betroffen und nur sie können das sagen.
Ja.
Und trotzdem muss sich jede Partei, die irgendwie da Aktien drin hat, also auch wir mit Waffenlieferungen, auch mit ziviler Unterstützung fragen, tragen wir eigentlich dadurch, dass wir Waffenlieferungen auch zu einer Verlängerung des Leidens bei.
Ja.
Und das ist ja die Situation, wo wir in einem tatsächlichen Dilemma sind, wo wir es nicht aufgelöst bekommen und nicht völlig da rauskommen.
Ja.
Ja. Und das ist aber für mich gleichzeitig immer wieder der Punkt, wo ich fragen möchte, bewegen wir uns nicht viel zu weit in dem Letzten, nämlich in der Frage danach, ist Militärisches angebracht? Oder sind wir nicht viel zu wenig dabei, auch danach zu schauen, was gibt es eigentlich an vorletzten Möglichkeiten? Und haben wir das nicht viel zu sehr vernachlässigt, was wir meines Erachtens haben? Also wenn ich denke an die ersten Jahre des russischen Angriffs auf die Ukraine, die ersten 2 Jahre oder vielleicht im ersten Jahr, da gab es eine sehr große Hoffnung auch aus Westeuropa, dass die russische Zivilgesellschaft Putin stürzt und damit der Krieg zu Ende gehen kann.
Ja.
Und das haben wir auf der einen Seite gehofft und gleichzeitig haben wir alle zivilgesellschaftlichen Kontakte nach Russland gekappt und abgebrochen. Und damit unsere Möglichkeit, da noch einen positiven Einfluss zu nehmen, die Zivilgesellschaft dort zu stärken und zu stützen, rausgenommen. Wir haben also das Vorletzte weggelassen und uns nur auf das Letzte konzentriert. Und da hätten wir meines Erachtens als Kirche, kann ich mir auch nur selber angreifen, war ich damals auch nicht laut und reflektiert genug, viel zu wenig uns dafür eingesetzt, dass das Vorletzte gelebt wird und haben das auch staatlich nicht eingefordert.
Was hätte man jetzt denn aber noch für Möglichkeiten, das zu tun? Also du hast ja von den ersten Jahren gesprochen, jetzt sind viele Beziehungen, viele Verbindungen gekappt, die sich jetzt wahrscheinlich auch so schnell erstmal nicht mehr wieder einrichten lassen. Ich weiß es auch nicht, ne? Also das, du hast es ja schon angesprochen, ne? Wie viel Schmutz darf der Frieden am haben? Ich habe jetzt, das war vielleicht ein absurder Gedanke, ich habe den finnischen Ministerpräsidenten oder Staatschef, ich weiß nicht genau, wie das Amt heißt in Finnland, den Alexander Stubb, gehört. Das war, glaube ich, auch in Davos, der gesagt hat, und das habe ich schon von mehreren gehört, im Grunde genommen kann der Putin gar nicht mehr aufhören, weil er alles umgestellt hat in seinem Land auf Kriegswirtschaft und er weiß überhaupt nicht, wo er mit den Soldaten hin sollte, die jetzt dann zurückkämen und traumatisiert werden und so weiter. Und seine Wirtschaft würde kaputt gehen, wenn jetzt sozusagen keine Panzer mehr und so weiter produziert werden würden. Und mein Gedanke war, erstens, würde es jetzt was nützen, nicht, dass ich das fordern würde, aber würde es jetzt was nützen, wenn wir sozusagen russisches Geld zum Beispiel nehmen würden, um sozusagen der russischen Wirtschaft zu helfen, um ihm da sozusagen eine Brücke zu bauen. Junge, ne? Wenn du aufhörst, dann helfen wir dir dabei, wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen und finden irgendwie einen Weg, wie du mit deinen traumatisierten Soldaten umgehen kannst. Und zweitens habe ich gedacht, da sind wir wieder bei der Denkschrift, wenn das jetzt irgendwie alle Staaten, die jetzt irgendwie, du hast es vorhin gesagt, aufrüsten, 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 wenn das irgendwann allen Staaten so geht, kommt man da ja umso schwieriger wieder raus. Wenn immer mehr Staaten sagen müssen, wir können jetzt eigentlich nie aufhören, ne? Weil wir haben jetzt unsere Wirtschaft so auf Rüstung ausgerichtet. Und ich habe letztens Fackeln im Sturm geguckt. Kennst du die Serie? Das ist so ein, in den 80ern war das ein Mehrteiler über den amerikanischen Bürgerkrieg. Familiendrama, eine Familie aus dem Norden, eine aus dem Süden und so. Und da der Bösewicht, einer der Bösewichte dort hat gesagt, du kannst mit nichts so viel Geld verdienen wie mit Krieg. Oder nur mit wenigen Sachen so viel Geld verdienen wie mit Krieg. Und da musste ich auch daran denken, an den finnischen Staatschef. Ich gedacht habe, ja, ne? Also das kommt ja irgendwann auch dazu, dass da zu viele Begehrlichkeiten, zu viele Unternehmen irgendwann wahrscheinlich damit drin hängen, dass du irgendwann so ein Point of No Return erreicht hast, ne? Und wenn das bei ganz vielen Staaten passiert, wie kommt man dann irgendwie da wieder raus?
Ja, und da sind wir tatsächlich gerade in allem anderen als einer positiven Dynamik.
Ja.
Ne? Und das ist was Positives, was ich jetzt an dieser Veröffentlichung der Denkschrift sehe. Wir diskutieren nochmal sehr viel intensiver. Und damit werden gerade auch natürlich die pazifistischen Stimmen nochmal lauter, nochmal eindrucksvoller. Man hatte ja eine Zeit lang auch innerkirchlich, ich zumindest, das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch ganz wenig überhaupt pazifistische Stimmen, die sich trauen, etwas zu sagen.
Fast sowas wie ein Schimpfwort geworden, ja. Ne? Friedensbewirkt, ja. Und so weiter.
Und das verändert sich gerade in meiner Wahrnehmung nochmal. Ja, ist quasi viel Abwehr erzeugt. Und das finde ich grundsätzlich gut. Und ich möchte explizit auch alle unsere Hörenden dazu ermutigen, jetzt diese Verantwortung wahrzunehmen, gerade wenn man selber im Widerspruch ist zu dem, was in der Friedensdenkschrift steht. Ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Kirche, das ist für mich ein Anlass auszutreten. Ich möchte gern zum Gegenteil ermutigen, dass alle die, die ein friedensbewegtes Herz haben, die Perspektive sehen für zivile Konfliktlösungsmöglichkeiten, sich jetzt umso mehr investieren in die Kirche, eine andere Logik zu gestalten und die einzubringen. Und das nicht mit Empörung, nicht mit einer Haltung von jetzt sind wir die Verlassenen oder so, sondern ganz einfach mit den sachlichen Argumenten, die es dafür gibt. Und die gibt es, die diskutieren wir ja gerade. Die Problematiken einer Rüstungsdynamik zum Beispiel,
ja.
Die da sind, diese Momente wachzuhalten und da Verantwortung zu übernehmen, auch in der eigenen Kirche, da möchte ich ganz herzlich zu einladen.
Und ihr seid nicht allein, ne? Ihr merkt das. Also das ist nicht nur, weil da sozusagen Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche draufsteht, heißt das nicht, dass das die eine, einige und alleinige Meinung aller evangelischer Christen sein muss und auch nicht aller Vertreter, offizieller Vertreter der evangelischen Kirche sein muss und das auch nicht ist. Und dass auch wir damit strugglen, wie man neudeutsch sagen würde, und wirklich hadern und, oder wie ich am Anfang gesagt habe, ja, den Kopf schütteln musste. Ja.
Und gleichzeitig, und das begrüße ich auch in der Denkschrift, möchte ich auch nochmal explizit sagen, bleibt, wenn man ganz sachlich und nüchtern drauf schaut, auch in dieser Denkschrift Gewalt, militärische Gewalt, immer nur Ultima Ratio. Also lasst uns miteinander nach dem Vorletzten schauen. Lass uns mal in die dritte Kategorie wechseln.
Ja, das sind die Fragen nach drumherum, wo es sozusagen um die theologisch-spirituelle Dimension geht des Themas, über das wir gerade reden.
Fragen nach drumrum.
Gregor, du hast es angeregt, sozusagen in die dritte Kategorie zu wechseln. Bitteschön.
Ja, tatsächlich widmet die Friedensdenkschrift, über deren Titel wir noch gar nicht geredet haben, müssen wir gleich mal noch machen, dem Thema Spiritualität ein Kapitel. Ein kurzes Kapitel und ein Kapitel am Ende.
Ja.
Aber der Aspekt, dass der ja in der vorherigen Denkschrift schon im Namen war, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen, der bleibt grundsätzlich auch erhalten und fordert im Prinzip dazu auf, weiter als Kirchen in Friedensgebeten, in einem spirituellen Mitgehen auch der geopolitischen Entwicklungen dabei zu bleiben.
Ja, und das ist für mich, ich denke ja immer, ich erlebe das relativ häufig, dass ich jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg darauf angesprochen werde, dass Leute sagen, naja, Friedensgebet, was nützt es denn, wenn ich sozusagen bete? Ne? Ich ändere ja sowieso nichts. Ich habe immer den Eindruck, da steckt so ein bisschen das Verständnis von Gebet dahinter, dass es quasi wie so ein Wunschautomat funktioniert. Ne? Ich schmeiße irgendwie eine Münze rein, darf mir was wünschen und unten kommt dann das raus, was ich mir gewünscht habe. Ich würde es eher so verstehen, dass das Gebet einen selbst verändert oder mit einem selbst was macht und dass man bei mir zumindest so resilienter wird, ein ganz kleines Stückchen dadurch, auch wenn man merkt, man ist nicht alleine und es gibt noch eine andere Ebene und das dann auch die Kraftquelle sein kann oder eine der Kraftquellen zu sagen, ich ziehe mich jetzt nicht zurück, empört oder traurig oder enttäuscht oder warum auch immer, sondern ich nehme das zum Anlass und sage, jetzt kämpfe ich erst recht für Frieden, setz mich ein, trage irgendwas Kleines, was in meiner Macht steht, dazu bei, für Gerechtigkeit und für mehr Frieden in der Welt zu sorgen.
Ich teile die Haltung zum Gebet. In meiner Haltung ist, ein Friedensgebet hat zwei Kernaspekte. Das eine ist, wir brauchen einen Raum zur Klage. Wir brauchen einen Raum, wo wir mit diesem Elend, mit dieser Überforderung, mit dem Chaos, was in der Welt los ist, umgehen können und wo wir das loslassen können. Und so verstehe ich ein Friedensgebet als einen Raum, wo wir das Gott alles hinklatschen können, ja, vor die Füße werfen können und sagen, hier sind wir völlig ohnmächtig, ja.
Ja.
Und vielleicht kann aus dieser Ohnmacht dann in uns trotzdem sowas wie Hoffnung wachsen, vielleicht. Und ich glaube, dafür sind Friedensgebete erst einmal ein Raum. Und ich kann trotzdem zeitgleich auch dieses Sehnen danach, dass Gott irgendwie in die Welt eingreift und diesem Unrecht, dieser Gewalt ein Ende setzt, total nachvollziehen. Und das Sehnen kenne ich selber gut und habe trotzdem nicht die Erwartung, wenn ich mich hinsetze oder zum Friedensgebet gehe, dass ich bete und am nächsten Tag Putin das Ende des Kriegs verkündet. Ne?
Nein. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber es ist ja gut, dass dieses Sehnen da ist, ne? Weil dieses Sehnen an sich ja auch schon eine Antriebsquelle sein kann, finde ich. Ja. Und ich bin auch froh, dass es immer noch Leute gibt, die sich so danach sehnen. Denn stell dir mal das Gegenteil vor. Ne? Es gäbe irgendwie dieses Sehnen nicht mehr und die Leute werden so abgestumpft, dass man sagen würde, naja gut, ja, es ist halt so, ja, schlimm, kann man nichts machen. Das, in so einer Welt möchte ich auch nicht leben. Also die Tatsache, dass es einem noch sozusagen wehtut, was da passiert in der Welt, dass man sich Sorgen macht, dass man sich nach einer Veränderung sehnt, ist an sich, so traurig es ist, aber ja erstmal auch ein gut, nicht erstmal, aber es ist auch ein gutes Zeichen.
Wir schauen ja in dieser Kategorie auch auf die theologischen Fragen und ich finde, die Titel der beiden letzten Denkschriften, die unterscheiden sich sehr stark und haben beide sehr starke theologische Implikationen. Wir haben 2007, ich habe es schon genannt, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Da ist ein spiritueller Fokus, wir leben aus Gottes Frieden, wir suchen innerlich nach etwas, was wir dann in die Welt hineintragen können, wo wir aktiv sein können, wo wir gestalten können. Ne?
Ja.
Und jetzt haben wir eine ganz andere Implikation mit dem Titel Welt in Unordnung und dann Untertitel Gerechter Friede im Blick. Und zum einen wird dieser Titel Welt in Unordnung schon mal ganz stark in Kritik gezogen, weil er tatsächlich eurozentrisch ist. Ne? Geht ja davon aus, dass wir bisher irgendwie eine Ordnung hatten. Und wie funktional die Weltordnung tatsächlich war, das haben wir in der letzten Folge zu Davos ja schon im Blick genommen.
Richtig.
Und haben da aber auch gar nicht betont, wie es an vielen anderen Stellen der Erde, wie es auf dem Kontinent Afrika zum Beispiel aussieht, wie es in Südamerika aussieht, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen. Wir haben ja seit Jahrzehnten Unordnung, ja, und es ist eine furchtbar eurozentrische Perspektive, jetzt von der Welt in Unordnung zu sprechen.
Ja.
Und ich empfinde gleichzeitig das gerechter Friede im Blick zwar als schön, aber irgendwie auch als schwach.
Ja. Inwiefern schwach meinst du?
Na, schwach im Sinne von, wir schauen dahin, aber es steckt keine Handlung mehr drin, ja. In der vorherigen Denkschrift, da war so dieser Aufruf für Gottes Frieden, für gerechten Frieden sorgen. Ja, da war irgendwie das Mutmachende, wir können etwas handeln drin. Und jetzt, okay, wir schauen das Chaos der Welt, ja, sehen, wie unsere Welt zerbricht und haben irgendwie noch eine Vorstellung davon, was wir uns eigentlich wünschen. Aber wir haben keinen Weg mehr dahin und sehen auch keine Handlungsmöglichkeit mehr dahin. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele Christinnen und Christen jetzt auch anhand der Friedensdenkschrift empfinden, dass sie nämlich eigentlich resignativ ist und dass sie nicht mehr einen Weg weiß, wie wir mit friedlichen Mitteln, wie wir mit gewaltlosen Mitteln den Weg in Richtung Frieden gehen können.
Ich finde das insofern, ich muss schmunzeln, insofern, weil ich habe natürlich vorne angefangen, die Denkschrift zu lesen mit dem Titel und dachte bei dem Untertitel Gerechter Friede im Blick, den finde ich eigentlich gut, weil er nichts vorgaukelt. Ja? Weil er sagt, naja, wir haben das vielleicht noch in Sichtweite, ja? Wir wissen das Ziel und da wollen wir irgendwie hin. Und ich dachte dann, naja gut, die Denkschrift beschreibt jetzt, was Möglichkeiten sind, um von A nach B zu kommen. Und dann war ich natürlich im Nachhinein enttäuscht, weil, wie du gesagt hast, mir so Friedensperspektiven gefehlt haben dort drin, wo du jetzt gesagt hast, das wusste ich gar nicht, dass es das Kapitel gegeben hat oder zumindest in Planung war.
Gegeben hätte.
Oder gegeben hätte. Und
hätte es geben können.
Und das da nicht reingekommen ist. Von daher, ja, ich stimme dir zu, nur am Anfang hatte ich eigentlich einen anderen Blick auf den Untertitel, da fand ich ihn gut. Und ich glaube, wenn die Denkschrift inhaltlich anders wäre, fände ich ihn immer noch gut. So habe ich mich ein bisschen, wie soll ich sagen, fast veräppelt gefühlt. Ne? So nach dem Motto, ich werde auf eine andere Fährte gelotst und die führt aber dann ins Nichts bei der Lektüre, bei meiner persönlichen Lektüre der Friedensdenkschrift.
Dejan, ich habe einen Wunsch zum Abschluss.
Bitte.
Ich wünsche mir, dass das Redaktionsteam und der Rat der EKD den Mut hat, das fehlende Kapitel noch zu veröffentlichen.
Das fände ich auch gut. Dem Wunsch würde ich mich anschließen, weil ich, wie gesagt, gar nicht gewusst habe, dass es den gibt. Ich bin positiv überrascht, dass das zumindest mal angedacht war. Bin dann negativ überrascht gewesen, dass es den Weg in die Schrift nicht gefunden hat. Aber ja, lieber Rat der EKD, ich glaube, das wäre wirklich eine Bereicherung, dieses Kapitel noch irgendwie auf eine andere Art und Weise zu publizieren, beziehungsweise da noch einzufügen und in einer zweiten Auflage der Friedensdenkschrift dann mit zu veröffentlichen.
Ja, Grüße gehen raus an alle, die darauf Influence haben, die da Einfluss nehmen können. Wir würden uns sehr freuen und ich glaube, mit uns weite Teile derer, die sich gerade mit der Veröffentlichung schwer tun.
Gut, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit einem Thema, was wir jetzt noch nicht sagen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und macht's gut.
Friede sei mit euch.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.